Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich melde mich zurück und begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 8. Juli 2024. Hochinteressant, ja, historisch, was ich in der letzten Woche erleben durfte. Innerhalb von 4 Tagen waren wir in Kiew bei Präsident Zelensky und dann kurz darauf in Moskau bei Präsident Putin für Friedenssondierungen. Nicht Friedensverhandlungen, wie ihre Medien jetzt behaupten, synchrongeschaltet mit den Fake News Verbreitern der Europäischen Union. Das ist ja unglaublich, was da für Falschmeldungen in die Welt hinaus posaunt werden. Viktor Orban hat von Anfang an gesagt, ich mache doch keine Friedensverhandlungen, dazu bin ich gar nicht befugt. Aber was wir jetzt tun müssen, erstens, alle diplomatischen Kanäle offen halten, mit beiden Seiten sprechen. Das ist Diplomatie, meine Damen und Herren. Diplomatie, das heißt eben, dass man miteinander redet, und zwar mit Worten, nicht mit Waffen, und mit beiden Seiten. Nicht nur mit denen, deren Meinung einem besser passt als die der anderen. Das ist das Wesen, das ist die Essenz der Diplomatie. Und wenn ich jetzt sehe, wie allergisch, wie feindselig, wie verbiestert da die Reaktionen ausfallen in Brüssel auf diese Reise, aber auch aus Berlin, dann habe ich den Eindruck, dass diese Herrschaften verlernt haben oder vergessen haben, was Diplomatie überhaupt bedeutet und wie wichtig Diplomatie ist und wie wichtig diese Reise nun war. Denn wenn die Diplomatie offensichtlich aus dem Gesichtskreis der in Europa, in der EU tonangebenden Politiker verschwunden ist, ja, dann müssen wir doch heilfroh sein, dass es noch einen Politiker gibt, der sich diesem unseligen Trend entgegenstellt. Für mich ist Viktor Orban nach dieser Woche, aber es geht ja jetzt schon weiter, ich habe gehört, er ist in China gelandet, für mich ist Viktor Orban ein Held in diesen finsteren Zeiten. Das sind heroische Bestrebungen, heroische Anstrengungen, die er hier unternimmt. Und jetzt werden sicherlich ein paar der kritischen Beobachter oder meiner journalistischen Kollegen sich da hämisch krümmen unter Verwünschungen, wie man nur darauf kommen könne, Viktor Orban als Helden zu bezeichnen. Aber für mich ist er einer. Denn in dieser Zeit täglich sterben Menschen im Osten der Ukraine. Bis 30.000 Ukrainer pro Woche sterben auf dem Schlachtfeld. Wir haben die Pflicht, wir haben, wenn man so will, die christliche Pflicht, dieses Sterben zu beenden, und zwar mit den Mitteln, die wir zu unserer Verfügung haben. Wir sind da nicht im Zentrum des Weltgeschehens. Aber dass man sich darüber aufregt, wenn einer sich nun anschickt, hier das Gespräch wieder in Gang zu bringen, das Geschehen vom Schlachtfeld an den Verhandlungstisch zu rücken, zu einem Waffenstillstand zu kommen. Und das löst Verdammungsflüche aus in den Zeitungsredaktionen, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, in der Politik, meine Damen und Herren, dann wissen Sie, dass wir endgültig in verrückten, in wahnsinnigen Zeiten gelandet sind. Allerdings, auch das ist nichts Neues. Wenn man das Alte Testament aufschlägt, dann stellt man fest, schon damals, vor über 3000 Jahren, waren die Menschen gelegentlich vom Wahnsinn umzingelt, und sie haben es ja trotzdem irgendwie bis in die Gegenwart geschafft und vor allem immer wieder fertiggebracht, auch die selbstverursachten Katastrophen irgendwie wieder zu beseitigen und die verfahrene Situation einzurenken, bis zum nächsten Mal, wo man sich wieder in den neuen Abgrund hinein manövriert hat. Also Viktor Orban für mich mit einer ganz bemerkenswerten Aktion, und dass man eben so allergisch nun entsprechend Stellung nimmt, zeigt, dass er hier einen Nerv getroffen hat. Was er nämlich will, ich habe es gesagt, erstens Öffnung der diplomatischen Kanäle, zweitens geht es darum, herauszufinden, was die Positionen sind, was überhaupt möglich ist, und drittens möchte er natürlich all diese Friedenstheoretiker, ist ja niemand gegen den Frieden, offiziell, zum Beispiel in Brüssel, die möchte er doch dazu bringen, Farbe zu bekennen. Und das ist vielleicht auch der Punkt der Irritation, dass man spürt, dass mit dieser Aktion von Viktor Orban sozusagen ein Offenbarungseid gefordert wird. Jetzt müssen nämlich die Leute sagen, ja, sind wir für den Frieden Und wenn wir dafür sind, was heißt denn das konkret? Was heißt denn Frieden? Heißt Frieden, immer mehr Waffen in die Ukraine zu pumpen für ein aussichtsloses militärisches Manöver, das nicht von Sieg gekrönt sein kann, wie immer mehr auch westliche Experten zähneknirschend sich eingestehen müssen? Also sind wir an dem Punkt, wo man einsehen muss, weder die Sanktionen noch die Aufrüstung haben die Russen stoppen können. Also es braucht jetzt wohl oder übel, auch wenn man das nicht billigt, was die Russen machen, es braucht jetzt Verhandlungen, um das Sterben zu beenden. Oder aber eben ist man ein Friedenstheoretiker, tut man nur so, als ob, aber eigentlich geht es um ganz was anderes, nämlich um die Aufrechterhaltung eines Stellvertreterkriegs gegen Russland im Auftrag gewissermaßen der Amerikaner. Aber weil man das ja nicht zugeben kann, muss man das tarnen, muss man das kamuflieren mit angeblichen Friedensfantasien und Friedensschalmeien. Also Viktor Orban hat es jetzt schon fertiggebracht, in dieser Woche diese Diskussion wieder ins Zentrum zu rücken, aber er hat auch noch einen anderen Erfolg erzielt, meine Damen und Herren. Das wird überhaupt nicht registriert, das wird total übersehen. Es hat nämlich einen bemerkenswerten Wandel gegeben in Kiew, und zwar exakt nach dem Besuch von Viktor Orban. Was ist da genau passiert? Ich habe es bereits erwähnt. Präsident Zelensky hat der ukrainischen Pravda ein Interview gegeben und dort gesagt, die Friedensgespräche, die auf dem Birkenstock begonnen hätten, die müssten nun weitergeführt werden. Beim nächsten Mal allerdings unter Einbezug der russischen Seite. Meine Damen und Herren, das ist eine sensationelle Wende. Denn bei der Aufgleisung der Birkenstock-Konferenz Anfang Jahr und bis zur Birkenstock-Konferenz selber, die ja erst vor wenigen Wochen über die Bühne gegangen ist, hat der ukrainische Präsident kategorisch ausgeschlossen, mit den Russen an einen Tisch sitzen zu wollen. Er hat den Schweizern sogar verboten, die Russen einzuladen. Wir haben das hier ja stark kritisiert. Der Außenminister der Schweiz, Ignazio Cassis, musste das sogar zugeben an einer Medienkonferenz, dass es eben nicht erwünscht gewesen sei, von Seiten der Ukraine die Russen einzuladen. Jetzt hat sich das verändert. Und meine Damen und Herren, das kann ja kein Zufall sein, dass das genau nach dem Besuch von Viktor Orban hier nun eingetreten ist. Und vielleicht, ich will es nicht überinterpretieren, ist das auch ein Beweis dafür, dass Präsident Zelensky, der ja wirklich einem auch leid tun kann, in was für eine fürchterliche Situation er da hineingeraten ist. Er hat sich ja als Friedenskandidat damals zur Wahl gestellt. Er wollte mit den Russen auch einen Ausgleich finden, aber die ultranationalistischen Kräfte in der Ukraine scheinen ihn daran gehindert zu haben. Und dann ist die Situation immer weiter eskaliert, bis zum Einmarsch der Russen im Februar 2022. Und der berühmte und auch angesehene und allseits beliebte, übrigens auch auf russischer Seite, allseits beliebte Schauspieler und Komiker Zelensky sieht sich da plötzlich hineingestürzt in ein fürchterliches Armageddon, hat gewissermaßen das schöne Leben, das er sich ja auch erarbeitet hat, über Nacht verloren und musste sich da hineinknien. Ich habe schon einiges Kritisches über ihn gesagt in dieser Sendung, vor allem über seine Politik, aber wenn wir uns einmal seine existenzielle Situation vergegenwärtigen, ja, dann kann man nicht vermeiden, Gefühle des Mitleids für ihn zu empfinden und sich nur zu wünschen, dass man zum Glück, danke, danke, lieber Gott, dass wir selber nicht in so einer Situation sind, wie sie der ukrainische Präsident zu gewärtigen hat. Und ich glaube, das hat der ungarische Ministerpräsident, der dienstälteste Regierungschef in der EU, erkannt. Sein Plan ist, noch vor den US-Wahlen eine eigene europäisch-ukrainisch-russische Friedensinitiative auf den Weg zu bringen. Denn wenn die Wahlen stattgefunden haben und, wie es aussieht, Donald Trump gewinnen wird, dann ist das Zeitfenster geschlossen, weil Trump wird mit Putin direkt verhandeln, dann sind Zelensky und die EU Randfiguren. Also möchte Orban den Zelensky dazu gewinnen, sagt deinen Kollegen in der EU, die sich ja verbarrikadiert haben, Gesprächsverweigerung, Gesprächsverbote gegenüber dem Kreml, versucht die ins Boot zu holen, um eine Friedenskonferenz mit Russland zu machen, mit dem Ziel eines sofortigen Waffenstillstands. Wir müssen einen Waffenstillstand hinkriegen, um das Töten, das Sterben zu beenden, dann kann man über den Frieden verhandeln. Das ist das Zentrum, das ist eine pragmatische Friedensinitiative. Initiative. Man kann das kritisieren, man kann das wegwischen, aber ich lese in den Medien, auch von Seiten der kritischen Politiker, überhaupt keine konstruktiven Gegenvorschläge, nur dieses namenlose, seelenlose Gezeter, diese Besserwisserei, dieses Herummeckern, Herumnörgeln an etwas ohne substanziellen Gegenentwurf. Das ist das Problem, aber eben vielleicht Volodymyr Zelensky scheint sich möglicherweise darauf einlassen zu wollen, denn Orban dürfte ihm gesagt haben, wenn du das nicht machst, wenn du diese Zeit verstreichen lässt, dann bist du nachher Zuschauer, bist du Passivmitglied und das wird auch für dein weiteres politisches Überleben ein Problem. Wenn es allerdings Zelensky gelänge, mit der EU zusammen, auch die EU hier wieder zu einem eigenständigen Faktor, zu einem eigenständigen Akteur zu machen, dann hätte er sicherlich auch über diese fürchterliche Krise hinaus sein Standing, seine Position behalten und bestätigen können. Wir werden sehen. Jetzt ist also Viktor Orban in China gelandet. Wir sind zuletzt in Aserbaidschan gewesen, in Bergkarabach. Ich habe darüber einiges gesagt im Schweizer Programm. Dort wollten sie ganz ursprünglich die den türkischen Präsidenten treffen, der aber aufgrund dieses Wolfsgrußes an die EM nach Deutschland gefahren ist. Zu diesem Wolfsgruß übrigens habe ich dann auch noch etwas zu sagen. Da ist ja auch ein fürchterliches Getöse losgegangen. Das kann man auch etwas anders sehen, was da der türkische Fußballspieler gemacht hat. Ich werde gleich darauf zu sprechen kommen. Es gab übrigens auch positive Reaktionen auf die Friedensinitiative von Viktor Orban. Nicolas Sarkozy, der ehemalige französische Präsident, lobte diese Bemühungen, die Kommunikations- und Diplomatiekanäle wiederherzustellen. Das sei wichtig. Sebastian Kurz, der frühere österreichische Kanzler, sagte, es sei eine entscheidende Priorität, das Blutvergießen zu beenden. Robert Fico in seinem ersten öffentlichen Auftritt nach dem Attentat sagte er lobte Ministerpräsident Viktor Orban für seine Vermittlungsbemühungen. Er habe Bewunderung für die Reisen von Premierminister Orban nach Kiew und Moskau. Und Sevim Daktelin von der Linkspartei in Berlin hat ebenfalls sich sehr wohlwollend ausgedrückt. Das sei gut so, dass Viktor Orban hier diese Initiative ergreife. Kriminell, ich zitiere, kriminell, dass Scholz und Baerbock lieber zu Hause bleiben. Um Helmut Schmidt zu paraphrasieren, lieber 100 Stunden umsonst verhandeln als für eine Minute schießen.